Es gibt Zeiten, in denen der Schreibtisch das Leben dominiert. Zum Beispiel dann, wenn Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten anstehen. Die Aufgabe, ein leeres Blatt Papier möglichst eloquent, wissenschaftlich und sinnvoll zu füllen, nicht immer einfach. Manchmal hilft da ein Blickwechsel. In der heutigen Freisprechersendung wagen wir diesen Blickwechsel gemeinsam mit dem Schreibzentrum der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mein Name ist Nina Brieke und das sind Skinny Lister auf pH 88,4. Das Schreibzentrum der PH Freiburg bietet seit 15 Jahren Möglichkeiten, sich beim Schreiben helfen zu lassen. Lisa, Anni und Luisa haben einen Kurs bei Dr. Gerd Breuer, dem Geschäftsführer und Gründer, besucht. Eine Aufgabe war der Blickwechsel. Aus der Sicht des Schreibtisches zu erzählen, wie das aussieht, wenn sie Hausarbeiten schreiben. Warum das sinnvoll ist? Dr. Gerd Breuer erklärt.
Weil das eben sehr oft der Fall ist, dass Schreibtische den Mittelpunkt unseres Arbeitslebens, zumindest im Studium, darstellen, habe ich diese Aufgabe mit ins Seminar genommen, den eigenen Schreibtisch berichten zu lassen, wie man schreibt, wie man Texte produziert. Dieses Verfremden eines Gegenstandes oder dieses Personifizieren eines Gegenstandes hilft, so eine Art Distanz zum eigenen Handeln aufzubauen. Und dann erkennt man bestimmte Sachen, die man sonst vielleicht einfach gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt.
Anni fand die Aufgabe erstmal ganz schön komisch. Warum und wie sich das entwickelt hat, hat sie uns dann verraten.
Am Anfang habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, bin ich jetzt in der 5. Klasse? Warum muss ich das jetzt machen? Aber dann, als ich mich mal ein bisschen eingefühlt habe in die Situation, hat es dann für mich später auch Sinn gemacht, weil ich mich praktisch aus einer anderen Perspektive heraus gesehen habe und ich mich auch selber reflektieren konnte und daraus auch einige Schlüsse für mich selber gezogen habe. Also es war eine positive Entwicklung, würde ich sagen, die mir auch was gebracht hat für mein eigenes Arbeiten.
Anni hat sich, trotz anfänglichem Widerstand, in die Aufgabe also eingefühlt. Aus der Perspektive ihres Schreibtisches erzählt sie, wie das aussieht, wenn sie Hausarbeiten schreibt.
Ich bin der Schreibtisch von Anni Hai. Es ist Punkt 8.30 Uhr. Entspannt setze ich auf den Stuhl und starrt aus dem Fenster. Minutenlanges Schweigen und Innehalten. Entschlossen steht sie auf und trottet in die Küche. Erstmal einen Ostfriesen-Schwarztee mit Kandis und Milch. Mit der übergroßen Tasse kehrt sie zurück. Erneutes Starren und Schweigen. Die Nachbarn aus dem Haus gegenüber rauchen entspannt ihre Morgenzigarette am offenen Fenster. Es ist mittlerweile 8.45 Uhr. Alles wie immer. Der Student aus dem 3. Stock des Nachbarhauses schaltet seinen Computer an. Wie immer. Nichts Neues im Haus gegenüber. Mist. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Ann-Kathrin ihren Terminkalender herauskramt. 30. September. Deadline für die Hausarbeit. Gelassen lehnt sie sich zurück und begutachtet ihr Exposé für die Hausarbeit, das sie bereits einige Monate zuvor verfasst hat. Mist. Der Dozentin hatte einiges nicht gepasst. Panikanfall. Die Tasse wird in einem Zug geleert. Die Nerven sind noch immer nicht beruhigt. Ein Plan muss her. Sie zieht die zweite Schublade auf. Hier befinden sich die Schmierblätter. Energisch wird eines herausgezogen. Hinzugezogen werden 3 verschiedene Farbstifte aus der ersten Schublade. Nervöses Klickern mit dem Kuli. Das fördert ihre Gedanken. Nach 5 Minuten steht der Zeitplan. Der sieht auch gar nicht so schlecht aus. 2 Wochen vor Abgabe soll die Hausarbeit fertiggestellt werden. Bleiben also noch 3 Wochen. Entspannt. Da bleibt ja noch etwas Zeit, den Zeitplan zu verschönern. Dieser wird an den Kleiderschrank gehängt. Ein Blick von ihr nach rechts genügt aus, ihre jeweiligen Tagesziele zu fokussieren. Es ist mittlerweile 10 Uhr. Feierabend für den ersten Tag der Hausarbeit. Der nächste Tag gleicht den anderen der kommenden 3 Wochen. Es ist wieder Punkt 8.30 Uhr. Sie starrt aus dem Fenster. Im Nachbarhaus gibt es wieder nichts Neues. Die Tasse Ostfriesen-Schwarztee mit Kandis und Milch steht rechts von ihr. Was steht heute an? Der Blick wandert zum Zeitplan und langsam wieder zurück aus dem Fenster. Sie klappt den Laptop auf und zieht ihren Schmierzettel hinzu. Wo war sie nochmals stehen geblieben gestern? Was war ein interessanter Einfall? Alles wird gegliedert notiert, was ihr in den Sinn kommt. Die Literatur liegt durcheinander gestapelt auf mir drauf.
Ich bin mittlerweile mit lauter Post-its übersät und klebrige Tassenränder lassen mich ekelhaft aussehen. Sie regt sich lauthals auf, wo denn nun das eine bestimmte Buch sei. Genervt schmeißt sie ein Buch nach dem nächsten zu ihrer Linken auf den Fußboden. Hier liegen sie eigentlich ganz gut und stören nicht. Nun wird jedes passende Kapitel der Bücher durchgearbeitet. Der Kopf qualmt, sie braucht Luft, das Fenster wird aufgerissen. Draußen ist es laut, sie hasst die Bundesstraße. Denken? Nicht bei diesem Lärm. Fortschritt? Auch nicht zu erkennen. Panikanfall. Das Zimmer muss aufgeräumt werden. Sie kann so partout nicht arbeiten. Konzentrieren erst recht nicht. Zudem haben die Zimmerpflanzen Durst. Ihre Mama ruft an. Zuspruch und positive Gedanken kommen ihr entgegen. Nachdem alles aufgeräumt und sauber ist, kann es endlich weitergehen. Erneute Ideen für die Hausarbeit. Alles wird sofort niedergeschrieben. Konzentration. Aber nur bis 12 Uhr. Mittagspause. Die Nerven entspannen sich. Nach einem ausgiebigen Essen kann es weitergehen. Das Geschriebene nimmt langsam Form an. Zuversicht. Die ausformulierten Gedanken werden enthusiastisch auf dem Schmierzettel durchgestrichen. Die Begeisterung für das Thema, das Schreiben und Recherchieren nimmt Überhand. Mittlerweile verbringt sie gerne mit mir, ihrem Schreibtisch, Zeit. Es ist 15 Uhr, Feierabend. Sie reißt die oberste Schublade auf und nimmt einen Farbstift heraus, steht auf und hakt ihre Tagesziele ab. Sie wendet sich wieder mir zu. Die neueste Version der Hausarbeit wird mehrmals abgespeichert und auf den USB-Stick, der sich immer in derselben Schublade befindet, gezogen. Nun werden die Bücher auf mir sortiert und die alten Schmierzettel zerrissen. Sie blickt auf die klebrigen Teeränder und beschließt, mir etwas Pflege zukommen zu lassen und wischt als letzte Tat des Tages diese weg.
Wenn eine Hausarbeit ansteht, geht Annis Weg also erstmal in die Küche, um ihren geliebten Ostfriesen-Schwarztee mit Kandis und Milch aufzubrühen. Ein wichtiges Ritual, wie wir im Gespräch von Gerd Breuer mit Anni erfahren.
Ist das so ein Ritual, das du brauchst für deine Textproduktion?
Ich brauche das definitiv. Es ist einfach auch schon das Aufstehen, in die Küche gehen, ihn vorbereiten, ihn wieder zurückzunehmen an meinen Arbeitsplatz. Und wenn ich dann wirklich eine kurze Denkpause brauche, schlürfe ich dann wirklich auch genüsslich dran und gehe nochmal in mich und hinterfrage auch das, was ich auch gerade erarbeite. Und ich würde das schon definitiv als Ritual sehen. Ja. Und auch, ja, auch einfach um aufzuwachen, um ja, in die Pötte zu kommen.
Wenn wir der Schreibforschung glauben wollen, haben Rituale tatsächlich auch einen deutlichen Einfluss auf das, was wir machen, wenn wir Text produzieren. Und deswegen ist es auch in der Schreibberatung zum Beispiel für uns immer wieder ein wichtiger Punkt, Rituale abzufragen und zu schauen, inwieweit die Rituale im Moment gerade auch umsetzbar sind, weil in manchen Arbeitssituationen kann man ja bestimmte Rituale vielleicht dann doch nicht vollziehen. Zum Beispiel, wenn du in der Bibliothek oder irgendwo anders arbeiten musst, was ist dann?
Dann habe ich eine tolle Thermoflasche, die ich tatsächlich auch mitnehme in die Bib. Ah, ja. Das heißt, der Ostfriesen-Schwarztee ist immer da. Auf den verzichte ich nicht.
Eine andere Sache, die sich in der Schilderung des Schreibtischs über dein Schreiben zeigt, ist die Rolle oder ist die Funktion von Ablenkung. Also du schreibst an einer Stelle, oder Entschuldigung, der Schreibtisch berichtet an der einen Stelle, dass du zum Beispiel guckst, was die Nachbarn machen oder so. Was machen die Ablenkungen für dich in deiner Textproduktion? Ist es dann letztendlich eine Störung oder dann doch wieder auch was Produktives?
Nein, also im Prinzip ist es eine totale Störung für mich, weil es Gedankengänge unterbricht. Und natürlich sind die Nachbarn viel interessanter als mein Hausarbeitsthema. Deswegen habe ich auch tatsächlich letzte Woche beschlossen, meinen Schreibtisch umzustellen, dass ich an die kahle Wand gucke und nicht mehr in das Schlafzimmer meines Nachbarn, sodass ich hoffe, dass auch die kommenden Hausarbeiten dann flüssiger von der Hand gehen, einfach das, weil ich einfach dann nicht mehr so abgelenkt bin von dem, was draußen passiert. Ja. Also ich habe da jetzt tatsächlich auch wirklich meine Schlüsse draus gezogen, dass ich einfach viel zu leicht ablenkbar bin.
Das, was du so selbstkritisch festgestellt hast und jetzt gerade formuliert hast, deutet eigentlich auf so einen Schreibertyp hin, der eher recht planvoll vorgeht und wenn eben dann solche Unterbrechungen kommen oder Störungen kommen, dass er diese Störungen dann auch wirklich als etwas Unangenehmes, Unproduktives erlebt. Apropos Schreibertyp, wir haben ja gerade durch diese Aufgabe, den Schreibtisch berichten zu lassen, was da beim Schreiben bei uns passiert, eine Möglichkeit gehabt, so das Typische der eigenen Textproduktion festzustellen. Jetzt muss ich den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, dass wir eben mit zwei Schreibertypen arbeiten. Einmal denjenigen, die den Strukturen eher folgen. Die machen so einen Plan relativ frühzeitig in ihrer Textproduktion und lassen sich von diesem Plan dann mehr oder weniger leiten. Und die anderen, das sind die Strukturschaffer, die, sagen wir mal, erstmal so drauf losschreiben, drauf losarbeiten und dann peu à peu im Verlauf des Arbeitsprozesses die Strukturen ihres Denkens und ihrer Textproduktion herausarbeiten. Als welcher Schreibtyp oder Schreibertyp würdest du dich sehen?
Das ist eine gute Frage. Mir ist aufgefallen, dass ich eine Mischung aus beidem tatsächlich bin. Am Anfang ist es für mich unauslässlich, einen Plan zu machen, um auch einfach meine Gedanken zu sortieren, weil ich so ein Wirrwarr in meinem Kopf bin und auch so ein sehr quirliger Mensch bin, dass ich erstmal zur Ruhe finden muss. Deswegen sind Pläne ganz toll und ich brauche die auch. Und das ist eine erste Orientierung, die ich für mein Schreiben brauche.
Ja. Der Schreibtisch berichtet ja über dich, dass du binnen 5 Minuten oder so einen solchen Arbeitsplan aufschreiben kannst. Also ich denke, das spricht für diese Wichtigkeit dieser Planungskompetenz bei dir. Ne?
Ja, planen ist super. Ja. Es gibt nichts Besseres als planen im Leben. Aber ich muss sagen, wenn ich dann erstmal im Schreiben drinne bin, habe ich überhaupt kein Problem damit, meinen Plan umzuschmeißen. Okay. Wenn ich dann einfach merke, so okay, das ist viel zu kompliziert, was du da gerade machst, kann ich den auch innerhalb von 5 Minuten komplett neu machen. Und dann ist das auch okay für mich. Und wenn ich dann auch tatsächlich dann mal bei meinem Resümee angekommen bin von der Hausarbeit, brauche ich dann auch diesen Plan gar nicht mehr. Dann bin ich drinne, habe Selbstsicherheit gewonnen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich an Selbstsicherheit auch bezüglich des Themas gewinne. Und wenn ich diese erlangt habe, ist es überhaupt gar kein Problem für mich, dann auch ohne Plan zu arbeiten.
War diese Flexibilität im Umgang mit deinem Plan, war die schon immer da oder hast du dir das irgendwann mal angeeignet?
Gar nicht. Also damals zu Schulzeiten oder auch gerade zu Beginn des Studiums, wenn man in das kalte Wasser geschmissen wird, war ich überhaupt nicht flexibel. Da habe ich einen Nervenzusammenbruch nach dem nächsten gekriegt, sozusagen. Nein, so schlimm war es natürlich nicht, aber ich habe das am Anfang einfach gebraucht, um auch ins Studium reinzukommen, weil ich finde, dass man beim Abitur auf das Studium nicht so gut vorbereitet wird. Und deswegen würde ich das vielleicht auch jedem Erstsemester raten, erstmal mit Planen anzufangen, bevor man da wild drauf losschreibt.
Da spricht die Strukturfolgerin ganz deutliche Worte. Es ist aber tatsächlich so, dass dieser Ratschlag eben den Strukturschaffern doch nicht ganz so hilft.
Ja.
Ne? Und wenn du sagst, wir sind alle Mischtypen, da ist das natürlich völlig richtig, aber in der Tendenz sind wir eben entweder strukturschaffend oder strukturfolgend. Und dann ist es an jedem, die Schwächen des eigenen Schreibertyps eben auszugleichen, indem man sich einige Stärken des anderen Schreibertyps aneignet. So wie du das offensichtlich gut gemacht hast, was die Flexibilität im Umgang mit deinen Plänen betrifft. Aus diesem Schreibtischtext kommt wirklich ein sehr inniges Verhältnis auch zu diesem Schreibtisch oder der Schreibtisch zu dir raus. Also du hast ja offensichtlich da eine sehr schöne und sehr harmonische Schreib- oder Arbeitsumgebung aufgebaut. Stimmt der Eindruck?
Ja, also ich würde sagen, nach den 3 Jahren Studium ist auch Freiburg zu Hause geworden und auch die Wohnung zu Hause geworden. Und man entwickelt ja auch seine Wohnung und seine Wohngewohnheiten weiter. Und ich fühle mich da einfach wohl an meinem Schreibtisch und verbringe da auch tatsächlich gern Zeit, sodass ich da auch mal Zeitung lese. Also nicht nur Sachen mache, die mit der PH zu tun haben, sondern auch mal malen, eben recherchieren für sich selber, solche Sachen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich selber auch eine Lernumgebung schafft, in der man sich auch wohlfühlt. Aber ich glaube, das braucht einfach Zeit. Und man muss auch erstmal ankommen im Studium und in der Wohnung und in der neuen Umgebung.
Ja.
Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich auch definitiv sagen, ja, das ist meine beste Arbeitsumgebung, die ich habe.
Was passiert jetzt mit Anni, wenn sie mit dem Studium fertig ist, diese Lern- oder Arbeitsumgebung dann vielleicht sogar aufgeben muss und dann aber trotzdem gefordert ist? Also ich denke da zum Beispiel an diesen Einstieg in das Berufsfeld, wo dann möglicherweise alles neu ist, plötzlich alles neu ist. Und trotzdem muss man vom ersten Tag an als Junglehrerin funktionieren und glänzende Leistungen vollbringen. Was meinst du, wie könntest du das dann kompensieren?
Also ich sehe das als neuen Lebensabschnitt und finde es auch ganz wichtig, da einen Cut zu machen, weil ich glaube, ich denke auch, dass ich dann mein Arbeitsumfeld neu gestalten werde, einfach weil das eine neue Situation ist. Es ist jetzt nicht mehr dieses studentische, bisschen verwohnte, gemütliche, sondern dann bin ich einfach im Arbeitsleben und kann mir dann auch gut vorstellen, dass ich auch meine Arbeitsumgebung neu gestalte. Ich bin aus meinem Kinderzimmer in das Studentenzimmer und von dem Studentenzimmer gehe ich dann praktisch in das Zimmer eines Erwachsenen, eines jungen Erwachsenen, der jetzt eben im Arbeitsleben ist.
Vorhin haben wir von Annis Leidenschaft für Ostfriesen-Schwarztee erfahren, der nicht fehlen darf, wenn sie Hausarbeiten schreibt. Luisa hat da ganz andere Rituale, von denen, Obacht, ihr Schreibtisch uns jetzt berichtet.
Ich bin der Schreibtisch von Luisa. Ich bin ziemlich groß und biete deshalb jede Menge Arbeitsfläche oder auch Stauraum. Meine Oberfläche ist aus hellbraunem, beschichtetem Holz. Zum Glück ist sie beschichtet, denn auf mir werden nicht nur Hausarbeiten geschrieben oder gelernt. Luisa malt auch ihre Bilder auf mir. Dabei geht oft einiges nicht auf, sondern neben das Blatt oder die Leinwand. Aber sie wischt mich danach immer wieder ab und freut sich genauso wie ich, wenn alles wieder sauber ist. Wenn sie allerdings Hausarbeiten oder Ähnliches schreiben muss, entwickelt sich meistens ein ziemliches Chaos. Die ganzen Bücher und Texte, die am Anfang gelesen und erarbeitet werden müssen, breiten sich über mir aus und scheinen immer mehr zu werden. Luisa fasst die einzelnen Texte und Artikel zuerst handschriftlich zusammen, markiert wichtige Passagen im Text und notiert in der Zusammenfassung direkt, wo sie die Informationen gefunden hat. Blätter, Stifte, Bücher, Notizzettel, alles gerät durcheinander. Nachdem alle Texte zusammengefasst sind, werden die Zusammenfassungen noch einmal durchgelesen und wichtige Teile markiert oder gegliedert. Daraufhin entsteht die Gesamtgliederung. Diese legt fest, was Luisa eigentlich in ihrem Text sagen will und an welcher Stelle. Wichtig ist, dass sie auch bei den Gliederungen vermerkt, aus welchem Text die Informationen stammen. Sonst verliert man später leicht den Überblick. Jetzt ist die Zeit gekommen, das Chaos zu vermindern. Luisa sortiert wichtige von unwichtigen Dokumenten, räumt die Dinge auf, die nicht mehr benötigt werden, und ordnet die Sachen so an, wie sie sie später beim Schreiben braucht. Das Tolle an Hausarbeiten oder solchen Dingen ist für Luisa auch, dass sie nebenher die ganze Zeit Musik hören kann. Der gesamte Prozess wird begleitet von leiser akustischer Musik. Nicht zu laut und entspannend. Nun beginnt der Teil, vor dem sie sich die ganze Zeit gefürchtet hat und auf den sie sich zugleich auch schon am meisten gefreut hat. Endlich schreiben. Der Moment ist gekommen, in dem sie das ganze Wissen, das sie sich in den letzten Tagen und Wochen erarbeitet hat, aufs Papier bringen muss. Gedanken, die sich im Kopf schon zu Satzteilen geformt haben, müssen kombiniert und in stimmiger Form festgehalten werden. Dabei wird die Gliederung als grobe Leitlinie genutzt, an der sich mit Hilfe der Zusammenfassung am Thema entlanggehangelt wird. In dieser Phase schreibt sie und schreibt sie und schreibt sie. Ab und zu braucht sie eine kurze Pause, holt sich einen Tee oder Wasser, je nach Jahreszeit, spielt ein paar Minuten auf ihrer Gitarre oder geht mit ihrer Mitbewohnerin ein wenig frische Luft schnappen auf dem Balkon. Doch generell heißt es dranbleiben, im Flow bleiben. Wenn sie nicht mehr sitzen kann oder der Kopf raucht, geht Luisa auch gerne mal für ein 2 Stunden Sport machen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Natürlich muss sie auch manchmal Pause machen, wenn sie eigentlich noch weiterschreiben will. Doch das Leben bleibt nicht stehen, nur weil eine Hausarbeit zu schreiben ist. Arbeiten, schlafen, essen, in die PH gehen. Das ganz normale Leben geht weiter. Bevor sie an einzelnen Teilen weiterschreibt, liest sie meistens die bisherigen Abschnitte noch einmal auf Sinn- und Verstehenszusammenhänge durch und verändert hier und da noch einen Satz. Wenn alles fertig ist, werden die Abschnitte noch einmal gründlich auf Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung kontrolliert. Zur weiteren Kontrolle auf diesen formalen Fehlern gibt sie die Arbeit meist ihrem Vater, der kann das ziemlich gut. Und wenn alle Korrekturen gemacht sind, werde ich wieder aufgeräumt. Die Bücher kommen zurück in die Bibliothek und die Zettel und Papiere werden sortiert und abgeheftet. Und ich habe wieder Platz für die chaotische Ansammlung alltäglicher Dinge.
Luisa arbeitet mit kreativem Chaos, hört Musik, um sich einen Raum zu schaffen, in dem niemand stört. Außerdem macht sie Sport, um wieder frisch und munter an den Schreibtisch zu sitzen. Dr. Gerd Breuer, Geschäftsführer und Gründer des Schreibzentrums, analysiert mit ihr zusammen, was der Schreibtisch über Luisas Schreibstil verrät.
Es ist so ein geflügeltes Wort in der Schreibpädagogik zu sagen, zeig mir deinen Schreibtisch und ich sag dir, welcher Schreibertyp du bist. Bring das deswegen jetzt an, weil dein Schreibtisch ja berichtet, dass es auf dem Schreibtisch ja nicht gerade sehr geordnet zugeht, dass es also so eine Art kreatives Chaos besteht. In Bezug auf diesen Punkt würde man denken, dass du eher so strukturschaffend arbeitest. Also, dass du eine Menge wühlst, eine Menge schaffst, eine Menge mit Lektüre umgehst, vielleicht viel liest, aber dann auch wieder viel aufschreibst und so und sich erst so nach und nach dann so die Struktur eines Textes entwickelt. Das muss alles nicht dagegen sprechen, dass du mal irgendwann eine Gliederung machst, aber wie diszipliniert hältst du dich denn dann an die Gliederung?
Also das stimmt, mein Schreibtisch sieht meistens auch, wenn ich dann ernsthaft dran arbeite an Dingen, sehr schlimm aus, sehr chaotisch und durcheinander. Und ich lese tatsächlich sehr viel und arbeite viel mit Literatur meistens. Aber das findet eher davor statt. Also ich verbringe ganz, ganz viel Zeit mit Literatur lesen, Texte zusammenfassen, mir Passagen rausschreiben und so weiter. Und dann mache ich aber dann schon die Gliederung mit meiner Literatur. Was brauche ich jetzt alles davon und in welchem Kontext benutze ich das nachher und wann passt das gut rein? Das Chaos ist am Anfang da, aber wenn ich nachher schreibe, dann ist es kein Chaos mehr, würde ich sagen.
Und dann ist irgendwann eine Gliederung in dieser Vorbereitungsphase da. An die hältst du dich dann auch?
An die halte ich mich schon, ja. Also da dokumentiere ich auch, aus welchem Text will ich da was benutzen. Und dann suche ich nachher quasi in meinen anderen Aufschrieben nochmal raus, wo stand es jetzt genau und was benutze ich daraus. Also bis auf das, dass der Text dann natürlich noch entstehen muss letztendlich, aber der Rest so... Das grobe Fahrwerk oder die grobe Richtung steht auf jeden Fall.
Ja, das würde dann eher für den Strukturfolger sprechen. Aber nochmal zurück zu diesem Chaos auf dem Schreibtisch. Wie erlebst du das? Ist das eher ein kreatives Chaos, so wie ich es eigentlich in deinem Text gelesen hatte? Oder ist das auch sowas, was dich eigentlich dann doch auch latent stört und was du vielleicht dann auch, wo du versuchst, ordnend einzugreifen?
Das Chaos entsteht, weil ich, während ich dann vertieft bin in eine Sache, da stört mich das überhaupt nicht. Da räume ich dann auch, da schmeiße ich dann irgendwas runter vom Schreibtisch und wische das weg und dann stelle ich das um und das dahin, so wie ich es gerade brauche. Und die Ordnung an sich, die ist mir da dann egal. Und wenn ich dann fertig bin und dann sehe ich, wie furchtbar das alles aussieht, dann fange ich an aufzuräumen. Aber währenddessen nehme ich das Chaos eigentlich gar nicht wahr. Also da konzentriere ich mich dann auf die Dinge, die ich brauche und die ich wahrnehme und die mir irgendwie gerade wichtig sind. Und dann, das klappt dann auch. Also man sagt ja auch immer irgendwie, wer das Chaos beherrscht oder ich weiß gar nicht, wie der Spruch geht, aber irgendwie so.
Das ist jetzt echt spannend, weil das klingt nun wiederum nach Strukturschaffer. Strukturschaffende Menschen graben sich wirklich recht tief in die Lektüre ein und sind da richtig dabei, ne? Ein anderes Indiz, was also dazu auch passen würde, kommt ja in dem Schreibtischtext mit vor. Du hörst ja offensichtlich nebenbei Musik.
Ja.
Aus der Handlungsforschung kennen wir eigentlich das Phänomen, dass Musik als Sekundäraufgabe sozusagen für das eigene Gehirn dann doch eher kontraproduktiv ist, weil es ist eben eine weitere Aufgabe, die man leisten muss und das Schreiben oder überhaupt der Umgang mit wissenschaftlichen Texten ist ja schon sowieso schon komplex genug. Also es müsste eigentlich latent stören, aber du erlebst es anders, oder?
Vielleicht ist es so eine Art Abschottung oder Meditation. Also wenn ich in der Bib schreibe, dann höre ich sowieso immer Musik, damit ich ganzen anderen Menschen nicht höre, wie sie atmen und rascheln und trinken und reden und weiß nicht, bin ich ganz nervös irgendwie. Und dann höre ich Musik und ich höre die Musik aber nicht richtig, sondern es ist eher so, es macht so einen Raum, in dem ich ganz allein bin und mich auf irgendwas konzentriere.
Ja, das ist spannend.
Und so ist es auch eher zu Hause. Also weil dann höre ich auch nicht, wie der Nachbar fegt. Es macht so ein bisschen so eine Blase auf. Was mich stört, also ich kann kein Radio hören, ich kann nur meine eigene Musik hören, weil sobald jemand redet, bin ich raus, da wache ich wie aus meinem Traum oder so, wache ich dann so auf und denke so, okay, jetzt wieso redet da jetzt jemand? Das stört mich. Aber Musik stört mich überhaupt nicht. Das ist keine laute Rockmusik oder so. Ich höre da eher sowas Ruhiges, so ein bisschen entspannend, so im Hintergrund.
Ich habe noch eine andere Frage zur Gliederung. Du hast dich in so ein Thema intensiv eingearbeitet. Du schreibst an einer Hausarbeit oder an einer Studienabschlussarbeit und dein Betreuer oder deine Betreuerin hat einfach irgendwann mal einen Termin festgelegt, dass du mal zeigst, sagst, wie weit du bist. Und jetzt hat die Betreuerin eine ganz tolle Idee. Die wedelt nämlich schon, wenn du in ihr Büro reinkommst, mit einer neuen Publikation. Taufrisch. Und die passt so richtig so gut zu deinem Thema. Die musst du unbedingt noch mit einbauen. Wie würde es dir gehen?
Ich würde sagen, okay, ich lese mich mal durch. Wenn es mir gefällt, dann benutze ich es. Und wenn nicht, dann lasse ich es. Oh ja, also ich würde es durchlesen und dann würde ich schauen, wo passt es rein, in dem, was ich mir vorgestellt habe. Und dann würde ich es unterbringen.
Das ist eine Frage aus der Schreibberatung, die wir oft benutzen, um jetzt zum Beispiel diesen Schreibertyp nochmal deutlicher zu identifizieren. Ne? Und du hast jetzt eine Formulierung genutzt, die ist sehr typisch für Strukturfolger. Du hast nämlich gesagt, ich würde mal gucken, wie diese Publikation in meine Gliederung reinpasst, in das, was ich schon habe. Was würdest du machen, wenn jetzt deutlich wird, Mann, oh Mann, diese Publikation haut mindestens die Hälfte meiner Arbeit um?
Also würde ich mich zuerst darüber aufregen, warum sie mir die Publikation nicht schon viel früher gegeben hat.
Ja gut, die ist ja neu erschienen. Sie konnte sie
nicht. Also die war nicht, ganz neu. Ja, dann müsste man wohl einige Sachen nochmal umschreiben.
Aber so richtig gefallen würde dir es nicht, ne?
Nö.
Ich würde gerne abschließend noch eine letzte Sache ansprechen, nämlich den Sport. Mhm. Der Schreibtisch hat sich ja lobend über dich geäußert, was so den Sport als Ergänzung oder als Ausgleich zur Schreibtischarbeit sieht. Warum machst du Sport? Also ich meine, das nimmt ja Arbeitszeit weg eigentlich, ne, wenn du mittendrin bist.
Ja, so könnte man das vielleicht auch sehen. Aber wenn man mal ein paar Stunden am Schreibtisch sitzt und der Kopf raucht, also manchmal ist Sport so eine Überwindungssache, aber ich finde vor allem, wenn man so am Lernen ist und Hausarbeiten schreiben, dann ist das manchmal eher so, ja, ich darf jetzt mal eine Stunde raus und danach ist irgendwie, der ganze Körper ist wieder fit und man hat irgendwie mal einmal so seinen Puls hochgetrieben, nachdem man immer nur rumsitzt und man kriegt dann irgendwie schon Rückenschmerzen vom Sitzen und so. Und dann geht man mal raus und rennt eine Stunde irgendwie einmal durch den Wald oder so und dann hat man frische Luft geschnappt, man hat seinen Puls hochgetrieben und also ich bin irgendwie motivierter, mich dann wieder hinzusetzen und weiterzumachen und irgendwie ist es auch so eben so eine kleine Pause, die jetzt nicht wieder nur mit rumsitzen und Kaffee trinken oder hinlegen, das befriedigt einen in dem Moment nicht. Ja.
Danke für diesen guten Tipp, der sicherlich Gold wert ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hausarbeiten schreiben gehört zum Alltag von Studierenden. Das Ergebnis soll wissenschaftlich korrekt sein, gut gegliedert, eloquent formuliert und auf dem Stand der aktuellen Forschung sein. Das Thema muss abgesprochen werden, Literatur wird gesucht, Titelblatt, Einleitung, Hauptteil, Schluss und Fazit müssen formuliert werden, Formalitäten gehören gecheckt und dann abgeben und hoffen, dass es eine gute Note wird. Wie Hausarbeiten entstehen, ist aber eine ganz andere Sache, eine sehr persönliche. Das hängt damit zusammen, welche Schreibertypen wir sind und wie viel Erfahrung wir mit dem Schreiben gesammelt haben. Im Schreibzentrum analysieren die Beraterinnen, ob ein Strukturfolger oder ein Strukturschaffer um Hilfe bittet. Dr. Gerd Breuer, Gründer des Schreibzentrums, hat sich mit Anni und Luisa über die Einteilung der Schreibertypen unterhalten.
Ich fand es ganz interessant. Also wenn man es theoretisch behandelt und nicht auf sich selbst bezieht, dann ist es ein bisschen befremdlich vielleicht oder man fragt sich, kann man das so einteilen, das klassifizieren, so, der ist so und so. Ich denke auch, dass wenn man sich die typischen Merkmale des anderen Schreibertypen sich anguckt, dass man sich da durchaus gute Ratschläge abschauen kann oder sich auch ein paar Ratschläge verinnerlichen kann, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu gucken, was man selber braucht. Ich meine, wenn das jetzt überhaupt nicht zu mir passt, dann eine Gliederung zu erstellen, dann bringt das jetzt auch nichts, mich da wirklich drauf einzuschießen, dass ich das jetzt machen muss, um einen guten Text zu produzieren. Also man muss das, denke ich, probieren und einfach auch offen sein, flexibel sein, ausprobieren. Flexibel sein in der Hinsicht zu sagen, okay, ich bin zum Beispiel ein Strukturschaffer, aber ich muss jetzt nicht mein ganzes Leben lang ein Strukturschaffer sein. Ich entwickle mich weiter. Ich kann auch in manchen Situationen ein Strukturfolger sein. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtige, die Flexibilität auch.
Ja. Du sprichst damit eine Sache an, die tatsächlich so eine Art Paradigmenwechsel auch darstellt in der Deutschdidaktik bzw. in der Schreibforschung. Viele Jahre hat man gedacht, also es gibt da einen Schreibprozess, also eine Art und Weise, wie man effizient Texte verfasst und dann letztendlich auch erfolgreiche Texte, gute Texte verfasst. Und inzwischen weiß man, dass es eben dieses Phänomen des individuellen Schreibhandelns gibt, das eben aus der Schreiberbiografie Biografie, die wir ja in der ersten Sendung besprochen haben, erwächst, sich manifestiert und dann immer so bestimmte Tendenzen zeigt, die eben entweder in die Strukturschaffer- oder in die Strukturfolgerichtung zeigen. Und dann kommt es darauf an, anhand dessen, was man an Stärken und Schwächen erkannt hat, zu schauen, was kann man kompensieren mit dem Blick zum anderen Schreibertyp.
Wenn ich jetzt meine eigene Biografie anschaue, hat es, denke ich, auch viel mit Entwicklung zu tun. Entwicklung und Erfahrung. Umso mehr Erfahrung ich habe, umso sicherer fühle ich mich. Zu Beginn des Studiums habe ich gedacht, oh Gott, eine Hausarbeit, das schaffe ich nie. Ja. Aber jetzt im 6. Semester weiß ich, hey, eine Hausarbeit macht Spaß. Ich bin sicher darin und deswegen bin ich auch viel freier in meiner Arbeit jetzt einfach geworden. Ja. Und ich glaube, das ist auch interessant zu sehen, wenn man jetzt wirklich mal den kompletten Schul- und Studiumsprozess anschaut, wie man sich entwickelt hat und wie man an Selbstvertrauen gewinnt.
Ich höre das so ein Plädoyer heraus für viele Schreibaufgaben letztendlich. Also das Erfahrung sammeln durch ein kontinuierliches Schreiben an kleineren, überschaubaren oder eben auch später größer werdenden Aufgaben, sodass man die Schreibfähigkeit langfristig entwickeln kann. Sprechen eigentlich die aktuellen Prüfungsordnungen so ein Stück weit dagegen. Ne? Die Zahl der Klausuren hat ja enorm zugenommen, die Zahl der zu schreibenden Hausarbeiten entsprechend abgenommen. Und wir haben in der Schreibberatung oft das Phänomen, dass Leute zu uns kommen mit der Studienabschlussarbeit. Und wenn wir dann fragen, welche Schreiberfahrung bringst du denn schon mit, dann sagen sie, naja, also außer Klausuren schreiben und eben mitschreiben in der Vorlesung nicht so richtig viel, weil ich musste noch nie eine Hausarbeit schreiben.
Also wenn ich das jetzt auf mich persönlich beziehe, muss ich sagen, dass ich auch eine typische Bulimie-Lernerin bin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf eine Klausur gelernt habe, habe ich das alles so in mich reingeprescht, dass ich es tatsächlich nach einem Semester wieder vergessen habe. Habe ich mich aber intensiv mit einer Hausarbeit auseinandergesetzt, begonnen, eigenständige Texte zu schreiben, zu recherchieren eigenständig, kann ich den kompletten Inhalt meiner Hausarbeit oder der Thematik wiedergeben, ohne Probleme. Und ich glaube auch, dass Schreiben eine ganz wichtige Kompetenz ist, die dadurch einfach auch wirklich zurückgedrängt wird, was ich einfach auch sehr schade finde. Und eben, dann gucken wir uns mal die neue Prüfungsordnung an, da haben wir so gut wie keine Hausarbeiten und dann stehst du auf einmal vor der Bachelorarbeit und dann wird von dir verlangt, jetzt schreibst du 60 Seiten über ein Thema. Aber wie denn, wenn es mir im Studium nicht ermöglicht wird, diese Kompetenz zu erlangen? Ja. Und das finde ich sehr schade.
Also ich glaube, es kommt auf jeden Fall auf die Fächer drauf an. In manchen Fächern muss man halt keine Hausarbeiten schreiben oder nur ganz kleine Hausarbeiten, die jetzt nicht wirklich, glaube ich, vorbereitend sind.
Die angelsächsische Schreibforschung zeigt schon lange, dass es neben dem Schreiben für ein bestimmtes Produkt, also zum Beispiel einen Leistungsnachweis wie eine Hausarbeit oder eine Studienabschlussarbeit, dass es noch eine zweite ganz wichtige Funktion des Schreibens gibt, die du, Anni, vorhin gerade angesprochen hast, nämlich das Schreiben als Lernmedium, also dass man schreibend lernt, indem man eben Informationen verschriftlicht, sinken die offensichtlich tiefer ein und sind nachhaltiger nutzbar. Also das kann man inzwischen sehr, sehr deutlich nachweisen. Und dafür bräuchte es eigentlich hochschuldidaktische Konzepte. Natürlich könnte man jetzt auch an eure Selbststeuerung als Studierende appellieren und sagen, ja, macht doch mal, schreibt euch doch was auf. Aber da ist es eben auch wieder so, dass Schreiben ja eine kommunikative Situation braucht. Also ich schreibe ja in den seltensten Fällen hochmotiviert nur für mich. Um das anzukurbeln, dieses Schreiben lernen, bräuchte es Schreibaufgaben, kleinere Schreibaufgaben. Wie würdet ihr das sehen, wenn ihr in ein Seminar kommen würdet? Also in der ersten Sitzung wird euch offenbart, also in den 14 Wochen gibt es kleinere Schreibaufgaben. Genau eben mit diesem Zweck, das, was man im Seminar besprochen hat, gelesen hat und so weiter, schriftlich zu verarbeiten. Und dass diese Texte dann letztendlich auch wieder in der Diskussion im Seminargespräch dann eine Rolle spielen. Das klingt dann nach sehr viel Arbeit, oder?
Ich glaube, da haben wir dieses klassische Zeitproblem. Und zwar, wenn wir unser Studium in der Regelstudienzeit durchziehen wollen, ist es schwer, auch noch extra Aufgaben zu machen. Ich in meinem Studiengang muss viel lesen, sodass ich dann noch mehr Zeit investieren muss, um natürlich auch zu schreiben. Und ich glaube, wenn man sich mehr Zeit fürs Studium nehmen würde oder weniger Seminare machen würde, würde es mir mehr Spaß machen, diese Schreibaufgaben dann auch wirklich tatsächlich zu machen, weil ich mich dann auch drauf einlassen kann. So ist es für mich, wäre es für mich eher ein Zwang, das jetzt zu machen, weil ich muss ja auch noch das andere Seminar vorbereiten und dieses und jenes und ein Referat und dann noch die Schreibaufgabe. Und ich glaube, das wird mich nerven, obwohl ich es schade finde, obwohl ich mich eigentlich vielleicht ganz gerne damit beschäftigen würde.
Also ich fände es gut, finde das auch gut, wenn es in Seminaren gibt. Also ich bin auch für Hausaufgaben. Ich finde, man muss, worüber man 1,5 Stunden in der Woche spricht, man sich damit freiwillig auseinanderzusetzen, machen die meisten erst kurz vor der Prüfung. Und wenn man so kleine Aufgaben hat, ist man jede Woche dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und man lernt meiner Meinung nach viel leichter und viel, viel mehr. Also klar, es ist viel Arbeit in dem Moment, aber also ich habe mal ein Semester was anderes studiert und da war das eigentlich immer so. Und vor der Prüfung habe ich gedacht, Mensch, ich muss eigentlich gar nichts mehr lernen, ich kann das alles. Und das fand ich eigentlich gut. Man muss erstmal so viel Selbstdisziplin aufbringen, um das von sich aus zu machen. Und wenn man das jetzt als Aufgabe bekommt vom Dozenten, klar nervt es, wenn man lieber was anderes machen will oder vielleicht auch was anderes machen muss. Aber ich glaube, sinnvoll ist es auf jeden Fall.
Und wenn es dem Dozenten oder der Dozentin gelingt, zu zeigen, dass diese kleinen Aufgaben, die erstmal nach mehr Arbeit aussehen, dazu beitragen, letztendlich die Arbeit zu entlasten, die zur Semesterabschlussleistung führen, dann könnte die Rechnung vielleicht auch aufgehen. Ne?
Definitiv. Tassen uns alle, weil wir gesagt haben, wir wollen mehr schreiben.
Hausarbeiten schreiben gehört zum Leben von Studierenden. Dass das sehr unterschiedlich abläuft, haben wir heute schon gehört. Auch Lisa hat aus Perspektive ihres Schreibtisches beschrieben, wie das aussieht, wenn sie schreibt.
Ich bin der Schreibtisch von Lisa Binkowski. Zum größten Teil werde ich von ihr als Ablagefläche benutzt. Tag ein, Tag aus wirft sie dort ihre Gebrauchsgegenstände ab, wie Schlüssel, Flaschen oder sogar Kleidung. Doch es gibt auch den einen oder anderen Tag, an dem sie versucht, ein bisschen produktiv zu sein. Und genau von diesen Fällen möchte ich euch im Folgenden berichten. Es ist Sonntagmorgen, 10.30 Uhr. Wie fast jeden Sonntag spüre ich das dumpfe, warme Gefühl einer Teetasse auf meiner sensiblen Oberfläche. Ich höre das Quietschen des Schreibtischstuhls und das leise Stöhnen von Lisa. Zuerst schaltet Lisa den Laptop an. Sie schaut auf ihrer To-Do-Liste nach, was sie alles an diesem Tag zu erledigen hat. Nachdem sie das getan hat, nimmt sie erstmal einen großen Schluck aus ihrer Lieblingstasse mit der Aufschrift Morgenmuffel. Danach passiert minutenlang rein gar nichts. Lisa starrt die Weltkarte an, die an der Wand über mir befestigt ist. Wieder ein großer Schluck aus der Teetasse. Währenddessen spüre ich, wie immer mehr Last auf meine Oberfläche geladen wird. Es handelt sich um dicke Bücher. Allein am Blick von Lisa kann ich mir vorstellen, um welche Bücher es sich handelt. Nun beginnt sie, ein Buch nach dem anderen zu wälzen. Sie markiert Stellen im Buch mit Post-its, notiert sich alle Zitate, ob indirekt oder direkt, und ich merke, wie ein DIN-A4-Zettel nach dem anderen handschriftlich beschriftet wird. Ich höre einen leisen Klucker. Lisa dreht sich verärgert zur Heizung um. An ihrem Blick kann ich erneut erkennen, dass die Heizung ihr schon längere Zeit ein Dorn im Auge ist. Sie nimmt einen großen Schluck aus der Teetasse und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Nachdem sie alle wichtigen Informationen gesammelt hat, die sie für ihre Hausarbeit benötigt, nummeriert sie die Informationen durch und erstellt damit eine erste grobe Gliederung. Nach einer gefühlten Ewigkeit beendet sie den Arbeitstag an mir. Doch schon nach wenigen Tagen merke ich wieder das dumpfe, warme Gefühl der Teetasse und das Quietschen des Schreibtischstuhls. Endlich, sie ist wieder da. Rasch beginnt sie die Gliederung, die sie vor ein paar Tagen geschrieben hat, zu überarbeiten und sie in ihren Computer zu schreiben. Während sie das tut, spricht sie laut vor sich hin. Punkt 1, Gender. Unterpunkt, Transsexualität. Kluck, kluck. Schon wieder sehe ich, wie Lisa genervt zur Heizung schaut. Ihr Blick verweilt jedoch eine längere Zeit dort. Nach wenigen Minuten spüre ich, wie Lisa wieder anfängt zu schreiben. Zügig und hektisch malt sie mit ihrem Kugelschreiber etwas auf ein Blatt. Sie beginnt, die einzelnen Punkte in der Gliederung abzuarbeiten. Erst werden alle Informationen zum ersten Oberpunkt aus ihrem Zettelchaos gekramt. Sie beginnt langsam, die Informationen zu einem sinnvollen Text zu verbinden. Alles wird niedergeschrieben, was ihr in den Sinn kommt. Über die Grammatik und den Satzbau macht sie sich erst einmal wenig Gedanken. Danach höre ich eine Weile nur das Geräusch der Tasten. Nachdem sie die Punkte der Gliederung nacheinander abgearbeitet hat, beginnt Lisa ihren Text erneut mit den Informationen abzugleichen. Fehlt noch irgendetwas? Muss ich irgendetwas streichen? Sie schaut sich erst den inhaltlichen Teil an. Anschließend überprüft sie jeden Teil noch auf Satzbau und Grammatik. Lisa sichert sich bei Hausarbeiten gerne nochmal ab und sendet die fertige Hausarbeit an Familienmitglieder oder Freunde, die diese noch einmal auf Grammatik verbessern. Ganz am Ende, wenn der größte Teil erledigt ist, wendet sich Lisa der für ihre Meinung abschreckendsten Arbeit zu, der Quellenangaben. Hierfür hat sie schon im Vorhinein ein paar Tage eingeplant, da sie bei dieser Arbeit oft die Konzentration und Fassung verliert. Nachdem sie auch diese Arbeit erledigt hat, schaut sie zufrieden auf die große Uhr. Erst jetzt bemerke ich das leise Ticken, welches schon die ganze Zeit im Hintergrund abläuft. Sie nimmt ihren Kugelschreiber in die Hand, überfliegt ihre To-Do-Liste und kritzelt den letzten Punkt auf ihr ab. Nach wenigen Sekunden wirft sie ihren Kugelschreiber unsanft auf mich und der Schreibtischstuhl quietscht. Anschließend bemerke ich nichts mehr. Lisa scheint ihre Arbeit an mir für den heutigen Tag beendet zu haben. Autsch! Ein Kleiderstück mit einer harten Schnalle knallt auf mich herab.
Lisa ist fertig mit ihrer Hausarbeit. Ihr auch? Das Schreibzentrum der PH hilft gern, bevor es klemmt. Wenn ihr Hilfe sucht, könnt ihr euch beraten lassen oder auch selbst eine Ausbildung zum Schreibberater oder zur Schreibberaterin machen. Infos findet ihr über die Website der Pädagogischen Hochschule.